Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit Climate Fiction wollen wir uns gleich beschäftigen. Mit Büchern und literarischen Veranstaltungen zum Klimawandel. Die Journalistin Sieglinde Geisel ist selbst in einem Team, das ein ganzes Climate Festival organisiert. Sie wird uns davon und von diesem immer größeren Bücherspektrum erzählen. Der Klimawandel ist eine Realität und Tatsache, die jeder vernünftige Mensch als solcher klar erkennt. Wie reagiert man aber intellektuell und auch literarisch auf diese anstehenden katastrophalen Entwicklungen? In den drei Berliner Literaturhäusern gibt es derzeit und künftig ordentlich Aktivität zu diesem Thema. Wir wollen uns das anschauen mit der Journalistin Sieglinde Geisel. Sie gehört zum Team, das im Dezember ein mehrtägiges Climate Fiction Festival organisiert im Berliner Literaturhaus. Sieglinde Geisel ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Dieses Wort Climate Fiction wird jetzt abgekürzt CLIFE. Das geht einem nicht so flüssig von der Zunge, das muss man erst lernen. Also mir fielen auch spontan gar keine entsprechenden Titel oder Romane oder Bücher dazu ein. Es reimt sich schön auf Sci-Fi, also auf Science Fiction. Da ist man auf der richtigen Spur.
Ja genau, das ist auch so gemeint. Geprägt hat den Begriff ja der amerikanische Journalist Dan Bloom, so ungefähr 10 Jahre ist das her. Und er selbst bezeichnet die CLIFE als Cousin der Sci-Fi. Und das ist ja naturgemäß so, es ist eine Erfahrung, die für uns noch in der Zukunft liegt und das also das, was man wirklich jetzt im engeren Sinn als Climate Fiction bezeichnen kann, das ist auch im Wesentlichen Science Fiction. Es gibt aber inzwischen auch längst andere Romane, die nicht mehr in dieses Genre hineinpassen.
Ist es denn wirklich ein neues Genre? Also diese Definition, haben Sie eine eigene?
Ja, also es gibt einerseits die Definition, also es gibt ja auch schon Bücher über CLIFE von Axel Goodbody, ein Climate Fiction Companion, und dort sagt er, es ist einfach Literatur, die sich thematisch mit dem Klimawandel auseinandersetzt und seinen Folgen für die Menschen, also wie man ja auch annehmen kann. Und er sieht bereits einen ersten Cluster, wie er das nennt, in den Nullerjahren, wo mehr so ein apokalyptisches Bild gezeichnet wurde. Und jetzt sind wir bereits beim zweiten Cluster, wo es um die Frage geht, ja verdammt nochmal, warum passiert denn nichts? Das sind Romane wie zum Beispiel von Ilya Trojanow-Eistau oder Ian McEwan's Solar, Barbara Kingsolver, Das Flugverhalten der Schmetterlinge. Es ist aber eben auch das Problem des literarischen Anspruchs. Also eine Literatur guckt gerne zurück und verarbeitet Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Und es ist was ganz anderes, Erfahrungen zu beschreiben, die uns erst drohen. Und für mich ist meine private Definition von Climate Fiction etwas, was es vielleicht schon gibt, wo ich jetzt aber auch keine Titel nennen könnte. Das ist eine Literatur, die aus dem Bewusstsein entsteht, wie leben wir jetzt mit diesem Damoklesschwert, das wir irgendwie noch beeinflussen können. Was heißt es, menschliche Existenz jetzt zu leben? Und da habe ich sehr an die junge Autorin Stefanie de Velasco gedacht, die im Januar bis November eine Art Klimastreik hatte, weil sie sagte, ich kann jetzt nicht einfach Romane schreiben, wie wenn nichts wäre. Und das ist eben genau das, wenn ich auch die Herbstprogramme angeschaut habe, bin ich dann doch erstaunt, wie viel einfach immer noch geschrieben wird, wie wenn nichts wäre.
Literatur zwischen Öko- und Technosphäre, so heißt eine Veranstaltung im Literaturforum im Brechthaus. Das ist eine Projektwoche zum Thema Umwelten. Sie haben einige der Veranstaltungen besucht, Frau Geisel. Was für Themen standen denn hier im Vordergrund?
Das ist ein sehr umfassendes Themenspektrum. Also es gab Panels zur Ökodiktatur, zu Poetiken des Anthropozäns, zu Mensch und Tier, Mensch und Maschine. Und heute Abend ist die Abschlussveranstaltung zum Thema Jahreszeiten. Und was mich ein bisschen erstaunt hat im ersten Moment, es gibt gerade keine Climate Fiction jetzt im engeren Sinn. Und Stefan Richter, der Literaturwissenschaftler, der die Tagung konzipiert hat, ihn habe ich dazu befragt, warum das so ist.
Climate Fiction wäre nur eine kleine Facette von dem, was wir beim Umweltenprogramm uns vorgenommen haben. Ja, bei Umwelten geht es um die Neubestimmung, die Neusortierung von Begriffen wie Mensch, Technik, Natur unter dem großen, überwölbenden Dach des Begriffs Anthropozän. Climate Fiction ist hingegen nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Programm.
Zu diesen Ausschnitten gehört auch ein weiteres Schlagwort aus dem Englischen, nämlich das Nature Writing. War das auch Thema da hier auf dieser Projektwoche?
Natürlich, sowas kann dann natürlich nicht fehlen. Das war ein sehr spannendes Panel und Judith Schalansky, die ja bei Mattes und Zeitz die Reihe Naturkunden herausgibt, hat es ein bisschen bedauert, dass wir nur diesen, sie sagt, es ist für sie nur ein Arbeitsbegriff, Nature Writing. Ne? Wir haben ja auch kein deutsches Wort dafür. Und ich fand das sehr interessant. Daniela Danz, die hat ja letztes Jahr den Preis für Nature Writing erhalten. Die hat aus ihrem soeben erschienenen Gedichtband Wildnis gelesen Und sie hat kein Problem damit, dass wir nur einen Krückenbegriff, wie sie das nannte, hatten. Und sie sagte auf dem Podium,
Die Unis machen schon Seminare dazu, aber es ist doch trotzdem gut, sich zu fragen, was das eigentlich ist, weil ich glaube, dass es der Vorteil von diesem ganzen Nature Writing ist, dass es verschiedene Schreibweisen sind und keine Schule ist, keine feste. Und es darum geht, das zu finden, sich zu fragen, wie können wir uns der Natur schreibend nähern? Das ist doch mehr eine Frage als eine Schule oder so, ne?
Diese Frage nach der Schule, das haben sich auch Studierende gestellt, die man jetzt auf der Website des Literarischen Kolloquiums betrachten kann. Dort gibt es seit Mittwoch einen Digital Essay zur European Climate Fiction. Das kann man sich anschauen und anhören. Studierende des Studiengangs Angewandte Literaturwissenschaft der FU Berlin haben sich in diesem Seminar mit dieser Literatur auseinandergesetzt. Was bieten die einem? Was erwartet einen da?
Ja, also hier geht es nun wirklich um Climate Fiction im engeren Sinn. Es ist sehr international und ich finde das ja immer total spannend, wenn man mit Studierenden zu tun hat. Die lesen wirklich andere Bücher als das Feuilleton oder Leute meiner Generation. Und zu den wirklichen Entdeckungen gehörte für mich Bruno Arpaia, ein italienischer Autor. Der hat 2016 den ersten italienischen Climate-Fiction-Roman geschrieben mit dem Titel Qualcosa là fuori, also irgendwas da draußen. Und es ist ein Roman, der spielt 2080 und er erzählt von der Migration Gesamteuropas nach Skandinavien. Und da habe ich wieder einen irren Reflex gehabt zu dem Festival, was jetzt gerade im Literaturforum im Brechthaus stattfand. Ich dachte nämlich sofort an die Lesung mit Thoralf Staudt. Der hat, ein Journalist, der eben so Wissenschaftsjournalismus betreibt, der hat aus dem Buch, das erst im Frühjahr erscheint, Deutschland im Jahr 2050 gelesen. Und das sind Szenarien, die 2050 vielleicht nicht mehr Science Fiction sein werden.
Könnte man die Climate Fiction als eine neue Form der politisch engagierten Literatur bezeichnen? Also Literatur engagé. Man kann ja kaum vom Klimawandel erzählen, ohne zum Handeln aufzurufen.
Ja,
ändert
ist,
euch.
Genau, das ist eine Chance und auch ein Problem. Also John Schellnhuber, der große Klimaforscher, der das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gegründet hat, der fordert ja seit Jahren den großen Roman zum Klimawandel. Und das Problem ist natürlich, man kann sowas nicht bestellen. Und es gibt in der Literatur auch immer den Widerspruch zwischen der guten Absicht und der ästhetischen Wirkung. Also es heißt ja immer, ein gutes Buch ist klüger als sein Autor. Und wenn die Autoren so genau wissen, was sie wollen, nämlich, dass wir endlich kein Fleisch mehr essen und nicht mehr Auto fahren und so weiter, dann ist der Roman, der dabei entsteht, eben oft nicht klüger als der Autor.
Ich meine, überspitzt fragt man, kann man mit Romanen die Welt retten?
Ja, genau. Das ist eine große Frage. Das scheitert immer schon daran, dass es nur mit den Leuten geht, die überhaupt schon mal lesen. Und auch bei denen ist es ja immer nur eine individuelle Sache, die Bewusstseinsveränderung. Also ich würde sagen, auf jeden Fall kann Literatur was bewirken, aber sie ist dann oft in der Cassandra-Falle. Ne? Also Cassandra hat ja auch Dinge vorhergesagt, die dann eintrafen, aber kein Mensch hat ihnen geglaubt. Und das scheint auch bei der Literatur ein Problem zu sein.
Sie haben ja schon einige Titel eingestreut in unser Gespräch, Siglinde Geisel. Kann man denn jetzt in den Herbstprogrammen der Verlage jetzt den aktuellen Romane finden, die man zu Climate Fiction zählen könnte?
Erstaunlich wenig. Also man findet sehr viel Sachbuch und wir leben ja auch in der Epoche des dystopischen Sachbuchs, wenn ich gerade vorhin Thoralf Stauds Buch erwähnt habe, das allerdings erst im Frühjahr erscheint. Was natürlich sofort auffällt, ist Roman Ehrlichs Roman Malé. Der erzählt dann vom Untergang der Malediven, was ja auch passieren wird und ist jetzt nominiert auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Dann gibt es noch von Charlotte McConaghy, einer Australierin, den Roman Zugvögel, der allerdings vom Fischer Verlag eher als Nature Writing beworben wird. Ist auch immer so ein bisschen die Frage, wollen wir über den Klimawandel überhaupt wirklich Romane lesen? Also das gilt so ein bisschen auch als Kassengift. Und dann natürlich eben in der Genreliteratur 42 Grad von Wolf Harlander, ein Öko-Thriller. Und ich habe mal so die ersten 50 Seiten gelesen und das zeigt also schon sehr deutlich, was Dürre, Wassermangel, Hitze mit Deutschland machen werden.
Sie, Siglinde Geisel, mischen aktiv mit bei der Climate Fiction. Sie sind im Team, das ein Climate Fiction Festival in Berlin organisiert. Im Dezember soll das stattfinden im Berliner Literaturhaus. Was werden wir da präsentiert bekommen?
Ja, ich mache das zusammen mit Martin Zehringer und Jene Tverstedt, die auch auf Deutschlandfunk Kultur schon Features gemacht haben über Kleifi und sehr belesen sind darin. Und da geht es nun wirklich um die Frage, was kann die Literatur leisten in den Fragen von Klimawandel? Ne? Wir haben auch das Problem, die ganzen literarischen Versatzstücke, dass manchmal der Klimawandel auch nur die Kulisse ist oder man macht sich einfach, dann ist die Hauptfigur eben gerade zufälligerweise ein Klimawissenschaftler und schon hat man das Thema so im Ding. Und das wollen wir mit internationalen Gästen erkunden. gefunden. Dazu gehört auch Axel Goodbody, eben der Germanist, den ich schon erwähnt habe, der wirklich einen Überblick hat. Wir sprechen über Klassiker der Climate-Fiction-Literatur. Es gibt schon Bücher, die längst da sind, die wir noch nicht unter diesem Label wahrgenommen haben. Und wir haben zum Beispiel aus der Schweiz Franz Hohler dabei, der wahrscheinlich der Pionier aller Kleifi ist mit seinem Song Der Weltuntergang von 1973.
Veranstaltung zum Thema Klimawandel und Bücher zur Climate-Fiction. Sieglinde Geisel hat uns einen Überblick gegeben. Vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Lieblingsgedicht.
Mein Name ist Klaus von Donani. Ich war mal Bürgermeister in dieser Stadt und zuvor Bundesminister für Bildung und Wissenschaft in der Bundesregierung. Ich möchte Ihnen ein Gedicht lesen von Konrad Ferdinand Meyer, dem großen Schweizer Dichter. Veröffentlicht zuerst in dem Gedicht Sammelband 1882, und zwar dort im Abschnitt Liebe. Und Sie werden verstehen, warum. Das Gedicht heißt Zwei Segel. Zwei Segel erhellend die tiefblaue Bucht, zwei Segel sich schwellend zu ruhiger Flucht. Wie eins in den Winden sich wölbt und bewegt, wird auch das Empfinden des anderen erregt. Begehrt eins zu hasten, das andere geht schnell. Verlangt eins zu rasten, ruht auch sein Gesell. Konrad Ferdinand Meyer lebte zu dieser Zeit auf dem Kirchberg in Zürich, wo auch Thomas Mann seine letzten Lebensjahre verbrachte. Und es ist eben ein liebevoller Blick auf den Zürichsee. Und weil man ein Gedicht, wenn man es nicht gut kennt, eigentlich zweimal lesen oder hören muss, lese ich jetzt ein zweites Mal. Zwei Segel. Zwei Segel erhellend die tiefblaue Bucht, zwei Segel sich schwellend zu ruhiger Flucht. Wie eins in den Winden sich wölbt und bewegt, wird auch das Empfinden des anderen erregt. Begehrt eins zu hasten, das andere geht schnell. Verlangt eins zu rasten, ruht auch sein Gesell.
Der frühere Politiker und berühmte Hamburger Klaus von Donani las sein Lieblingsgedicht Zwei Segel von Konrad Ferdinand Meyer in unserer Reihe zum Lyriksommer hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blicken wir jetzt in den Debütroman einer schon viel besprochenen und mehrfach preisgekrönten Autorin. Spätestens seit Ronja Othmann im vergangenen Jahr beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Publikumspreis gewonnen hat, ist das Interesse an dieser Schriftstellerin groß und wächst weiter, auch durch ihre jesidisch-kurdischen Wurzeln und wir von ihr durch ihre Texte viel über diese Kultur erfahren. Jetzt ist der Roman Die Sommer erschienen und für uns hat die Kritikerin Maike Fessmann das Buch gelesen. Sie ist im Studio. Frau Fessmann, erfüllt denn dieser Roman jetzt so die hohen Erwartungen an diese Schriftstellerin?
Es ist auf jeden Fall ein sehr eindrucksvoller Debütroman, konkret, anschaulich erzählt, mit tollen Figuren. Und er führt uns auf auf die Art eines Familienromans eben in Themen des Nahen Ostens ein.
Wovon erzählt sie genau? Welche Geschichte entwickelt Frau Rothmann?
Also die Hauptfigur hat, glaube ich, große Ähnlichkeiten mit der Autorin selbst, ist in München geboren, 1993. Und der Roman heißt deshalb Die Sommer, weil sie eben ihre Sommerferien immer bei den Großeltern im Norden des Syrien, im Norden Syriens verbringt, in einem kurdischen Dorf. Und ihre Großmutter ist Jesidin, also ist sehr religiös. Ihr Vater selbst stammt von dort, war KP-Mitglied, ist antireligiös. Und sie lernt jetzt von der Großmutter, sie lernt kochen von der Großmutter, sie lernt Morgengebete aufsagen. Sie lernt aber auch, dass man Gebete besser nicht aufschreibt, sondern lieber im Kopf bewahrt. Viele Einzelheiten beschreibt sie, die zunächst gar nicht groß eingeordnet werden, sondern ganz aus der kindlichen Erfahrung beschrieben werden.
Was ist diese Laila für ein Mädchen?
Sie kommt sich, wenn sie dort in dem kleinen Dorf ist, kommt sie sich manchmal vor wie eine Prinzessin, die dorthin starkst. Und es ist ihr im Nachhinein peinlich. Zu Hause, in dem Münchner Vorort, in dem sie lebt, ist ihre Existenz immer erklärungsbedürftig, wenn sie zurückkommt von ihren Sommerferien und erzählt, ich war in Kurdistan, dann sagen die türkischen Mitschüler, Kurdistan gibt es nicht. Und wenn sie dann sagt, ja, ich war in Syrien, hat sie den Eindruck, sie verrät ihren Vater, der ein staatenloser Kurde war. Den Kurden wurde ja 62 per Dekret die Staatsbürgerschaft entzogen. Und gleichzeitig verstehen dann die Schüler zum Beispiel statt Syrien Sibirien und sagen, in Sibirien ist doch kalt, was erzählst du uns da? Also sie kommt immer in die Lage, dass ihre Existenz erklärungsbedürftig ist.
Es ist ja dann doch eine deutsch-syrische Geschichte. Wie wird das miteinander verwoben? Wie flicht Ronja Othmann das zusammen?
Also die Kindheitserinnerungen sind wie Bruchstücke erzählt. Also nicht chronologisch, sondern man merkt, es sind einzelne Erinnerungssplitter an Spiele, an Erlebnisse mit ihrer Cousine, die sagt, du bist doch gar nicht Jesidin, was bist du überhaupt? Das Wiederkehren, wenn sie spielt, dann patscht sie immer erstmal in die Abwasserkanäle rein bei Fangespielen, weil die anderen Kinder das natürlich kennen. Und je älter sie wird, desto mehr rückt die politische Situation des Nahen Ostens als Fernsehbild in den Vordergrund. Also ab 2011, ab dem arabischen Frühling, sind natürlich die Emigrierten, die in Deutschland sitzen, ganz, ganz stark mit ihrer Heimat verbunden, zunächst mit großen Hoffnungen. Und der Vater, so wird es beschrieben, sitzt eigentlich nur noch vor dem Fernseher. Und sie selbst kommt in den Konflikt, sie macht in der Zeit Abitur und zieht dann nach Leipzig als Studentin, verliebt sich in eine Frau und kommt immer wieder in die Lage, dass ihre Sorgen, ihre Nöte um die Verwandten gar nicht verstanden werden von ihren deutschen Freunden, die dann sagen, ja, es gibt viel Unglück auf der Welt und eins ist nur eines. Und diesen Zwiespalt beschreibt sie sehr gut. Und diese zwei Momente, dass diese Jugend wirklich ganz in dieser Zeit beschrieben wird und dann nachher die andere Zeit als politisches Fernsehbild. Das ist schon gut gemacht.
Alle, die im vergangenen Jahr beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb Ronja Othmann erlebt haben, Kritiker wie Publikum, waren beeindruckt von ihrer Stilistik, von ihrer Sprache, von ihrem Stil. Wie ist das jetzt in diesem Roman?
Sie bindet sehr gut die Dialoge in den Roman ein, sodass auch da, wo sie praktisch Historisches referiert, es immer einen lebhaften Ton gibt. Also der Roman lebt schon sehr stark von den Figuren. Ganz wichtig ist diese jesidische Großmutter, die dann am Ende, es glückt sie nach München zu holen. Da lebt sie aber nur noch 3 Monate. Und wie beschrieben wird, wie diese Frau, die nie aus ihrem Dorf herausgekommen ist, plötzlich in Deutschland sitzt, in einem Reihenhaus, das sie für riesig hält und sich wundert, warum da keine Nachbarn zum Tee kommen und an den Gartenzaun geht und Kurdisch spricht mit den Nachbarn. Das ist sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch sie hat ihren Koffer gepackt, einen ganz kleinen Koffer. Die Dinge spielen eine große Rolle in diesem Roman, wenige Dinge. Und hat ihr Leichentuch eingepackt. Und als sie dann tatsächlich gestorben ist, ist dieses Leichentuch verschwunden, weil der Vater es nicht ausgehalten hat, dass seine Mutter eigentlich nur für ihren Tod nach Deutschland reiste.
Und Ronja Othmann hat ja jetzt schon so den Nimbus einer voll ausgebildeten Schriftstellerin. Also sie ist publizistisch aktiv, es gibt Lyrik, es gibt Prosa, es gibt Essays. Sie hat schon mehrere Preise bekommen. Fügt sich jetzt dieser Debütroman einfach so an dieses Spektrum schon an? Oder würden Sie sagen, da steht wirklich eine tolle neue Romancière am Start?
Ja, unbedingt. Gerade weil sie weiß, dass die Mittel beim literarischen Erzählen andere Mittel sein müssen als beim essayistischen Erzählen oder in der Lyrik. Also sie scheint ein gutes Gespür dafür zu haben, was man in einem Roman braucht. Und das sind eben vor allem die Figuren und die personale Erzählform, das Hineingehen in die Innenwelt von Figuren. Also das ist wirklich ein großes Talent.
Danke. Maike Fessmann über Die Sommer, den ersten Roman von Ronja Othmann, im Hansa Verlag erschienen, 288 Seiten, der Umfang 22 Euro, der Preis. Mehr zum Buch, zur Autorin, die lesen Sie auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Wo wir uns jetzt über unseren nächsten Gast freuen, hier im Lyriksommer. In Offenbach ist Safiye Can am Telefon. Guten Tag, hallo.
Ja, hallo, hi.
Sie sind ein richtiges Offenbacher Kind, Frau Can, dort geboren als Tochter von tscherkessischen Einwanderern. Türkisch war Ihre erste Sprache, auch in der Poesie. Können Sie sich noch an Ihr erstes Gedicht erinnern?
Oh mein Gott, das liegt wirklich sehr lange zurück. Es müsste entweder ein Liebesgedicht sein oder ein Gedicht an den Großvater.
Mittlerweile sind Sie längst eine gestandene deutsche Dichterin mit mehreren preisgekrönten Büchern. Und gerade ist Ihr allererstes neu herausgekommen. Wie ist das denn für Sie jetzt, diese Verse von früher, dieses Debüt zu lesen?
Es ist irre aufregend. Mit diesem Buch ist so ein Mysterium irgendwie entstanden. Der ist ja 2014 herausgekommen, das erste Mal, der Liebeslyrikband, und ging gleich in 6 Auflagen. Und jetzt gibt es die neue Auflage, aufgehübscht, mit einem Sticker drin und einem Lesezeichen. Alles, was das Herz begehrt. Und trotz der Pandemie, und an dieser Stelle danke ich allen Leserinnen und Lesern, es ist jetzt im neuen Verlag bei Wallstein in die 2. Auflage gegangen.
Blicken wir nochmal zurück, Frau Tschein. Also mit 15, heißt es, sollen Sie zur Dichtung gekommen sein. Durch ein Geschenk, liest man. Was haben Sie da bekommen?
Ich habe ein Liebesgedichteband geschenkt bekommen zum Geburtstag. Das war allein der Auslöser.
Und dann?
Und das ist auch so der Grund, weswegen ich selbst an Schulen gehe und versuche, die Schülerinnen und Schüler in diese Richtungen zu schubsen, wo sie vielleicht eigentlich hingehören, aber noch nicht wissen, dass sie da hingehören. So war es ja auch bei mir. Hm. Ich habe dieses Buch geschenkt bekommen. Es war türkischsprachig, von einem türkischen Dichter, der verstorben war. Und habe das Buch rauf und runter gelesen. Und danach habe ich angefangen, selbst Gedichte zu schreiben.
Rose und Nachtigall, so heißt jetzt dieser Band, der also, wie gesagt, vor 6 Jahren zum ersten Mal erschienen ist und jetzt in einer neuen, schönen Ausgabe wieder da ist. Der Titel, der verweist auf eine literarische Tradition. Das Motiv kommt ursprünglich aus der persischen und arabischen Literatur, ist dann aber auch stark von türkischen Schriftstellern übernommen worden. Was ist das für eine Tradition, Rose und Nachtigall?
Ich kann es kurz so zusammenfassen. Die haben es am Ende des Buches noch schön erklärt, auch für die Wissenschaftler. Rose und Nachtigall ist eine Metapher, die ist so in etwa entstanden, 11. bis 12. Jahrhundert. Und kurzum gesagt geht es darum, dass die Nachtigall unsterblich in die Rose verliebt ist. Und das Dilemma ist aber, dass die Rose die Nachtigall nicht liebt.
Es gibt am Ende einen wunderbaren Essay von einem Kollegen von Ihnen, ein deutsch-türkischer Schriftsteller, Murat Tunçel, der wirklich also diese ganze, ja fast jahrtausendalte Tradition aufbereitet. Wann haben Sie denn zum ersten Mal davon erfahren?
Ich habe in Songtexten davon erfahren und dann kam sie mir immer wieder in Gedichten, tauchte sie auf, und dann habe ich mich intensiver mit dieser Metapher beschäftigt und stellte fest, dass diese Metapher, die noch heute so aktiv und intensiv in der Lyrik und in Songtexten verwendet wird, in der deutschsprachigen Lyrik eben selten vorkommt. Mhm. Das ist auch der Grund, weswegen dieser Band diesen Titel trägt.
Sie haben ja sich in Ihrer Dichtung, könnte man sagen, auch eher in eine politische Richtung entwickelt, also politische Poesie im Sinne von also Gesellschaftspolitik. Die Liebesgedichte, die Sie jetzt eben als Debüt jetzt nochmal heraus, die jetzt nochmal zu lesen sind und die Sie damals geschrieben haben, wie wirken die denn jetzt auf Sie? Steckt da auch eventuell an manchen Stellen, habe ich sogar gedacht, eine kleine Botschaft drin, die in die Politik reicht?
Oder bei den Liebesgedichten? Meinst du bei den Liebesgedichten? Ja, ich lese meine Gedichte nach so viel Abstand und so vielen Jahren neu. So machen es ja die Leser auch, dass sie das Gedicht immer wieder bei jedem Lesen neu lesen. Das ist ja auch was ganz Tolles bei der Lyrik. Es ist immer politisch, um es genau zu sagen. Gedichte sind immer irgendwo politisch.
In welchem Zusammenhang fühlen Sie sich denn hier dann auch mit der Kultur, aus der Ihre Eltern eingewandert sind, weiterhin verbunden? Ein Kapitel ist mir aufgefallen, ist auch mit zu Menschen anderer Sprachen überschrieben.
Ja, wir sind alle von unserer Herkunft abhängig geprägt, die Erziehung spielt immer eine Rolle, und das Tscherkessische fließt, ob ich will oder nicht will, immer irgendwo in die Texte rein. Das ist so, und das ist auch gut, dass es so ist.
Sie haben vorhin schon gesagt, Safietchan, dass Sie in die Schulen gehen. Das gehört so ein bisschen auch so zum Spektrum Ihres Berufes, ne? Also Sie leben wirklich als Lyrikerin von Gedichten, von Lesungen, von Workshops. Wie müssen wir uns dieses Leben vorstellen?
Also im Moment ist es schwierig wegen der Pandemie tatsächlich.
Ich wollte es noch anmerken, ja, natürlich.
Normalerweise. Gedichte schreiben, rezitieren, die Lesungen sind ein großer Baustein und die Schreibwerkstätten sind mir ein wichtiger und großer Baustein. Ich gehe an die Schulen, um die Schüler für Literatur und gerne für die Lyrik im Besonderen zu begeistern, weil wir da draußen so viele erwachsene Menschen haben, die kaum Lyrik lesen und kaum Lyrikbände in ihren Bibliotheken haben. Das ist sehr schade und deswegen agiere ich dagegen.
Wie ist denn da die Resonanz bei den Schülern? Wie alt sind die so ungefähr? So.
Oh, das fängt schon ganz klein an eigentlich, so 5. Klasse. Die meisten sind aber dann doch 8., 9. Klasse und geht dann bis kurz vorm Abitur.
Und spüren Sie dann so ein Interesse am Dichten, am Reimen, an der Lyrik?
Ja, toll, toll, toll. Also ich liebe alle meine Schreibwerkstattschülerinnen und Schüler und wir haben große Freude. Am Anfang sind sie zurückgehalten, haben auch ihre Vorurteile, möchten nicht und dann sind sie aber ganz dabei und schreiben ihre Liebesgedichte, politischen Gedichte, ihre Rap-Texte und alles, was man mit Lyrik so machen kann.
Und schicken sie dann wahrscheinlich auch an Sie?
Ja, wir sind sogar teilweise in Kontakt. Das ist auch, weswegen ich meine Schreibwerkstätten angefangen habe, irgendwann Dichterclub zu nennen. Dass das Ganze unter einem gewissen Dach ist und dass die Schülerinnen und Schüler deutschlandweit, auch in der Schweiz, wo ich bin, auch miteinander in Kontakt treten und sich austauschen können über die Lyrik.
So, Frau Chan, jetzt wollen wir aber mal deutschlandweit Sie hören. Sie haben sich bereit erklärt, uns ein Gedicht zu lesen, exklusiv aus dem Band Rose und Nachtigall. Was hören wir von Ihnen?
Ich würde vorlesen Inkognito.
Bitteschön.
Auf einer Skala von 1 bis 10 wären wir als Paar unter aller Sau. Am liebsten setzte ich dich aus an der A4, damit du nicht zurückfändest zu mir, ich nie wieder fände deine Knautschblicke. Könntest dir einen Bart wachsen lassen, ich färbte mein Haar. Mit großen Sonnenbrillen flögen wir wie Moskitos voneinander weg und prallten doch wieder aufeinander. Trügen Baseballcaps inkognito, verwischten unsere Spur mit Universalreiniger, zeigten der Forensik den Stinkefinger und beklebten unseren Mund mit Panzertape, damit er ja nie mehr spräche. Von Liebe.
Safir Chan aus Rose und Nachtigall, das Gedicht Inkognito, exklusiv hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Chan. Viele Grüße nach Offenbach.
Danke, tschüss.
Und der Gedichtband von Safir Chan ist im Waldstein Verlag erschienen, hat 107 Seiten und kostet 18 Euro. Und wieder ist Freitag und Zeit hier in der Lesart für unsere Freunde und Freundinnen aus dem deutschen Buchhandel. Literarische Empfehlungen bekommen wir heute aus dem Hessischen. Dort in Wächtersbach nämlich betreiben Andrea Euler und Stefan Simon die Buchhandlung Dichtung und Wahrheit. Und Andrea Euler ist jetzt am Telefon. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Corona hat ja das literarische Veranstaltungsleben bitter stillgestellt, Frau Euler. Jetzt geht es allmählich wieder los, auch bei Ihnen, ne?
Ja, wir haben kommende Woche am Samstag das erste Mal tatsächlich eine Lesung im digitalen Format. Wir sind gespannt, wie das läuft. Wir haben das noch nie gemacht vorher. Also es wird eine YouTube-Aufzeichnung geben. Und zwar kommt Herr Thurn mit seiner Reihe Earth. Das ist eine Near-Future-Reihe. Und wir werden das, wie gesagt, online stellen und werden auch eine Chat-Funktion einrichten und eine Spendenfunktion. Und weiß der Kuckuck, sowas haben wir noch nie gemacht. Aber wir sind schon der Meinung, dass es gerade in der jetzigen Zeit unglaublich wichtig ist, den Selbstständigen im kulturellen Bereich einfach so ein bisschen Schützenhilfe zu geben. Viele haben von den Fördermitteln nicht profitieren können. Und man muss einfach mal sagen, das ist nicht nur eine Unterstützung für die Autorinnen und Autoren, sondern auch für uns eine Art Selbstschutz, denn wir alle profitieren von der bunten Vielfalt des literarischen Geschehens und es wäre einfach gottschade, wenn am Ende der Pandemie auf einmal ein Teil davon zusammengebrochen und nicht mehr am Leben zu erhalten wäre.
Dann wünschen wir jetzt schon viel Glück für diese Veranstaltung live in Ihrer Buchhandlung. Also jetzt kommen wir zu Ihren Tipps, Frau Euler. Die erste Lektüre ist klassisch, könnte man sagen, Bram Stoker, der Dracula-Schöpfer. Sie haben aber ein weniger bekanntes Buch gut gefunden, Der Zorn des Meeres. Worum geht es denn da?
Sie haben es genau so formuliert, wie ich es erwartet habe, denn wer kennt von Bram Stoker irgendwas anderes als Dracula? Der Zorn des Meeres ist erstmals jetzt in deutscher Übersetzung vorgelegt und das ist ein wundervolles Buch. Da muss ich gleich zwei Aspekte nennen. Zum einen muss man dem Mare Verlag fast auf Knien danken für die Herstellung dieses Werkes, denn das müssen Sie sich einfach mal angucken. Das ist Leineneinband, Lesebändchen, Schuber mit Aquarell, Aufdruck, weiches Papier. Also allein haptisch dieses Buch in der Hand zu haben, ist ein Fest für jeden bibliophilen Menschen. Und in der Geschichte ist es eine sehr literarische, sehr schön beschriebene Liebesgeschichte zwischen William und Maggie. William ist Zöllner, Maggie ist Fischers Tochter und sie kommen in einen ganz, ganz großen Konflikt, denn Maggie stellt fest, dass ihr Vater von einem Kriminellen dazu gezwungen wird, Kontrabande, also zu Deutsch Schmuggelware, an die Küste zu bringen. Und sie will das auch ihrem Liebsten nicht verschweigen. Also man hat eine dramatische Liebesgeschichte. Und das Spannende daran ist, wir haben einen Perspektivwechsel. Zunächst mal haben wir so die Sicht von William, dem Zöllner. Dann wechselt das und ganz stark steht die Maggie im Vordergrund. Und das ist erstaunlich, denn das ist ja weit über 100 Jahre alt, das Buch. Und Bram Stoker hat da eine ganz starke Frauenfigur geschaffen. Das war für die damalige Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Und dann würde ich fast überspitzt ausdrücken, übernimmt die Regie das Meer. Das Meer wird da quasi wie eine Urgewalt und eigenständige Kraft beschrieben, die auch eine handelnde Funktion einnimmt. Und das finde ich in dieser Art der Darbietung, wie die Perspektiven sich da verändern und changieren, eine großartige Sache, ein wundervolles Buch.
Zorn des Meeres von Bram Stoker, im Mara Verlag erschienen. Und wir reisen jetzt weiter literarisch nach Island mit Ihnen, Frau Euler. Dort lebt nämlich Joachim B. Schmidt, ein gebürtiger Schweizer. Mehrere Bücher mit isländischem Hintergrund sind bereits erschienen. Jetzt gibt es ein neues Kallmann, ein Roman. Was ist das für ein Buch und warum hat es Ihnen anscheinend so gefallen, Frau Euler?
Das ist eine Geschichte, wo Sie einen Anti-Helden par excellence als Hauptfigur haben. Also es erinnert so ein bisschen an Forrest Gump und das Witzige ist, der Autor hat das sogar in seinem Buch ein Stück weit niedergeschrieben, weil unsere Hauptfigur am Anfang von Klassenkameraden auch gerne mal Forrest gerufen wird. Also insofern, diese Anspielung ist da schon in der Literatur mit drin. Sie haben einen Menschen, der sich selbst beschreibt als in meinem Kopf laufen die Räder manchmal rückwärts. Es ist ein naiver Mensch, der sich selbst ernennt zum Sheriff seines eigenen Ortes, der eine lakonische Sprache benutzt. Und das ist halt schön, Sie haben das in der Ich-Form, also in einer Art Monolog quasi beschrieben, was passiert. Zum einen die Lebensgeschichte dieses doch sehr schlichten Menschen, zum anderen die Geschichte auch seines Großvaters, der ihn ein großes Stück seines Lebens großgezogen hat. Und dann passiert, ja, ist es ein Mord? Ist es kein Mord? Ich werde es nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine Blutlache im Schnee. Und unsere Hauptfigur hat mit diesem naiven, fast kindlichen Blick auf das Geschehen, auf die Menschen und auf das, was er vermutet, was da geschehen ist, weit mehr Recht als viele andere, die glauben, mit ihrem Intellekt und all dem, was sie wissen und erfahren haben, da eine Interpretation loswerden zu können. Und jetzt muss man sagen, vielen Dank an den Diogenes Verlag. Das Buch ist nämlich noch gar nicht erschienen. Das kommt erst in 6 Tagen und wir haben für diese Sendung heute die Erlaubnis bekommen, es schon vorab besprechen zu dürfen.
Der Roman von Joachim B. Schmidt, Kallmann, im Diogenes Verlag, in ein paar Tagen veröffentlicht. Und zum Dritten streicheln wir jetzt mit Ihnen, Frau Euler, noch ein herzensgutes Schwein. So heißt das Buch der amerikanischen Tierforscherin und Autorin Sime Montgomery. Wir haben das Buch auch schon besprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Und unsere Rezensentin war damals hin und weg. Sie auch, Frau Euler?
Ja, absolut. Also ich fand ja schon Rendezvous mit einem Oktopus, was Sime Montgomery geschrieben hat, wunderschön. Jetzt haben wir den Christopher Hogwood. Das ist am Anfang des Buches ein ganz kleines, ärmliches Schweinchen, ein kleines Ferkel, ein sogenannter Kümmerer. Kümmerer, das sind die kleinen Schweinchen, wo die Muttersau keine Zitze mehr frei hat. Die werfen ja oft mehr kleine, als sie dann Zitzen am Körper haben. Und die, die nicht mehr drankommen, die bleiben oft klein und hilflos und locken auch mit ihren kläglichen Tönen Raubtiere an, weshalb die Mutter oft zum Schutz der gesamten Familie diese Kleinen totbeißt. In diesem Fall hat aber der Besitzer dieser Muttersau und auch der Kleinen entsprechend Sime Montgomery angesprochen und gesagt, willst du nicht dieses kleine Tier holen, damit es eine Lebenschance hat? Und das passiert und dieser Kümmerer entwickelt sich zu einem unglaublich prächtigen Tier, der eine Lebensfreude ausstrahlt und zu einem Freund, einem Seelentröster wird, wie man sich schöner nicht vorstellen kann. Der wird dann 14 Jahre alt, wiegt am Schluss 7,5 Zentner. Also in einem großen Wesen schläft oft auch eine große Seele und genau das wird dort beschrieben. Also eine Geschichte von einem Tier, wo man denkt, das ist nicht nur ein Tier, das ist einfach auch ein Freund. Und die Autorin hat es schön zusammengefasst, ganz am Schluss, wir haben die Kraft, einer traurigen Geschichte ein versöhnliches und heilendes Ende zu geben. Und was Schöneres kann man doch gerade in heutigen Zeiten sich gar nicht vorstellen.
Und dieses herzensgute Schwein von Sime Montgomery ist ebenfalls bei Diogenes herausgekommen. Alle Angaben zu diesem Titel und den anderen, die Seitenzahlen, die Übersetzer, die Preise, die stellen wir für Sie wie immer auf unsere Website unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir bedanken uns bei Andrea Euler von der Buchhandlung Dichtung und Wahrheit in Wächtersbach. Schön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute Ihnen.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Ihnen auch alles Gute.